Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute aus der Sparte der Spiele mit dabei habe ich den Jan und wir befinden uns in unserer Review-Folge.
Hallo, herzlich willkommen. Ja, es ist zwar schon März, wir haben trotzdem keine Switch-Spiele im Angebot. Wir kümmern uns um die Spiele, die im Februar erschienen sind. Heißt, wer auf große Switch-Spiele wartet, darf nächstes Monat dann noch gespannter zuhören. Aber wir haben auch für heute einige spannende Spiele von der ganzen Konkurrenz und die schläft ja nicht bekanntlich. Insofern, ja, heute einige Games an Bord, die durchaus empfehlenswert sind, aber nicht zu viel vorweggreifen.
Dann würde ich sagen, stürzen wir uns doch gleich auf die Konsole. Genauer gesagt ist es hier die PlayStation 4, ein Action-Rollenspiel namens Nioh. Ich hoffe, ich habe das Richtige ausgesprochen.
Hast du, ja.
Chinesisch, Japanisch, Entschuldigung?
Japanisch, ja.
Gut, habe ich gedacht, ja.
Ein nettes kleines Spiel, so eine Art mehr oder minder Indie-Kiste, könnte man jetzt fast sagen, vom Team Ninja, wie passend für ein japanisches Spiel. Ein nettes Steampunk-Spiel, spielt im Endeffekt so ein bisschen im Japan, Europa, also Ende des 16. Jahrhunderts, sagen wir es mal so. Und wir spielen William Adams, das ist an und für sich ein Engländer, darum halt auch in London oder halt im quasi Europäer, der so ein bisschen als der erste westliche Samurai in die Geschichte einging. Da gab es auch den einen oder anderen Film davon. Und das Spiel spielt quasi so ein bisschen so eine Parallelgeschichte von dem ganzen mehr oder minder durch. Also es ist nicht die Geschichte, die es da anscheinend tatsächlich gab und auch nicht die Geschichte, die man aus Filmen kennt, sondern so eine Nebenstory quasi, halt eine alternative Wahrheit, wenn man so will. England ist quasi mehr oder minder durchaus daran interessiert, dass sich die Samurai irgendwie da in Asien quasi gegenseitig niederkloppen, weil sonst könnten sie nach der Welt greifen und befeuert diese Kriege so ein bisschen und wir sind da quasi mittendrin. Nettes Spiel, so ein, ja, es ist von der Art her ziemlich ähnlich, würde ich jetzt mal fast sagen, wie Dark Souls. Es ist durchaus blutig, also auch ähnlich wie Dark Souls eben, aber ansonsten grundsätzlich ein gutes Spiel. Ich habe schon sehr, sehr früh eine Demo von dem Spiel gespielt und dachte mir, okay, billiger Dark Souls-Klon, danke, kannst du vergessen. Habe ich mich allerdings ganz ehrlich getäuscht. Ist wirklich nicht schlecht geworden, haben sie sehr, sehr brav gemacht. Gute Umsetzung, nettes Spiel für die PS4. Eben Fans solcher Spiele können sich es auf jeden Fall zulegen. So von der Mechanik her ist es eben auch so ähnlich. Wir kämpfen uns durch lange Levels, um im Endeffekt dann halt vor einem extrem harten Endgegner zu stehen und gegen den halt anzugehen quasi.
Actionlastig geht es weiter. Es geht um ein Kampfspiel, was mit Waffen gespielt wird. Den Titel hatten wir schon mehrfach bei uns in den News-Folgen. Der ist jetzt endlich draußen und wurde angespielt. Ubisoft hat ein neues Spiel rausgebracht.
Genau, ja.
Oder ein zweites neues Spiel. Neues Spiel rausgebracht, Entschuldigung.
Genau, ja. War ja letztes Jahr so ein bisschen meine Gamescom-Überraschung und das war es auch für viele, hat auch Preise gewonnen. Die Rede ist von For Honor. Die haben einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Start hingelegt, mit so ganzen Preload-Aktionen und sowas, die es ja bei solchen Spielen immer gibt. Und auch die Alpha war schon sehr erfolgreich und hatte sehr viele Spiele. Ja, Spiel ist endlich raus. Worum geht's? Eben, es ist halt so ein Fighting-Simulator quasi, so wie man es von vielen Martial-Arts-Spielen kennt. Nur da eben nicht Martial-Arts, sondern Waffenkämpfe stehen im Vordergrund. Im Endeffekt spielt das Ganze im Mittelalter. Wir sind eingebettet in große Stories quasi. Am Ende geht es dann aber halt doch um Kämpfe Mann gegen Mann. Es ist alles wirklich schön animiert. Wir schlüpfen in die Rolle eines Wikingers, eines Ritters oder eines Samurais und haben als Waffe quasi die Auswahl zwischen Schwert, Lanze und Axt. Durch diese neue Art quasi, nämlich durch diese vielen neuen Waffen, ist die Steuerung relativ komplex, sage ich jetzt mal. Man gewöhnt sich ja recht schnell dran und ich finde sie haben das sehr, sehr gut umgesetzt, wirklich sich an diese relativ heftige Steuerung zu gewöhnen. Man hat eine extrem steile Lernkurve, das ist auch am Anfang sehr, sehr, sehr befriedigend, habe ich das Gefühl, weil du halt das Gefühl hast, du wirst wirklich besser und du wirst es auch, eben halt vor allem, weil du dich an diese Steuerung gewöhnst. Die ist eben komplex, aber gut und viele andere machen ja komplex, aber schlecht, wo du dich halt niedriger gewöhnst, weil es einfach nicht besser wird. In dem Fall wirklich Hochachtung. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, und da werden jetzt vielleicht viele Hörer schreien, weil ich weiß, dass es sehr viele Fans von dem Spiel bereits da draußen gibt. Vielleicht habe ich denen auch ein bisschen Spielzeit einfach voraus, also unter Anführungsstrichen Presse. Es trägt sich halt nicht wirklich lange, das Ganze. Ich meine, im Endeffekt habe ich drei Kampfklassen, die sind sehr umfangreich und halt drei Waffen, das ist auch alles sehr umfangreich. Aber es könnte halt ein bisschen mehr sein. Irgendwie in anderen Spielen, klar, da gibt es keine Waffen. weiß ich, irgendwie in einem Tekken, Dead or Alive oder sonst irgendwas, habe ich wirklich extrem viele Kämpfe, die sich extrem unterschiedlich spielen und das fällt hier halt alles weg. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Multiplayer gibt es auch natürlich, da gibt es auch ein paar nette, interessante Modi. Persönlich für mich trägt sich's aber nicht auf die Zeit und vor allem nicht zum aktuellen Preis. Es ist ein wirklich gutes Spiel, würde aber aus meiner persönlichen Sicht fast empfehlen, da irgendwie in ein, zwei Monate zu warten, dann kostet es keine 70 Euro mehr wahrscheinlich. Aktuell trägt sich aus Sicht des Umfangs für mich nicht, auch wenn es ein nettes Spiel ist, aber als Indie-Titel ausgekoppelt, wenn es grafisch nicht so opulent wäre, hätte ich das auch durchgehen lassen quasi.
Welches ist deine Lieblingswaffe der genannten?
Ich mag den Samurai ganz gerne mit dem Schwert quasi, aber ja, die Lanze spielt sich sehr schwierig, da brauche ich vielleicht auch noch ein paar mehr Spielstunden, um besser klarzukommen. War halt auch da wieder dann ein bisschen das Problem der Lernkurve, wenn du einen Charakter schon gut kannst, tust du dir wahrscheinlich dann die anderen das auch nicht mehr so unbedingt an.
Wir wechseln das Lager, gehen von Ubisoft in Richtung Microsoft. Halo Wars 2, ein Strategiespiel, wenn ich mich nicht alles täuscht.
Ja, und da muss ich wahrscheinlich gleich einen kleinen Disclaimer anbringen. Ich bin ja, das ist ja schon mehrmals durchgeklungen, ein großer Halo-Fan. Und ich bin auch ein großer Fan von Strategiespielen als ehemaliger deutscher Meister in Age of Empires. Da kommt halt für mich zusammen, was zusammengehört. Auf der anderen Seite, gerade bei Spielen, wo ich weiß, dass ich fürchterlich voreingenommen bin, was ich glaube ich sehr selten bin, bin ich auch extrem kritisch. Eben weil ich weiß, da darfst du jetzt nicht den Fan durchkippen lassen, das objektive Presse unter Anführungsstrichen. Ja, Halo Wars 2. Wie der erste Teil angekündigt wurde, war ich sehr, sehr, sehr skeptisch und hatte das Gefühl, dass sie die Lizenz ausschlachten wollen, weil sie halt sehr erfolgreich war. 2009 war das erste Spiel, also das ist schon durchaus einige Zeit her. Und ich war anschließend sehr, sehr, sehr positiv überrascht, dass es doch ein gutes Spiel wurde. Dem waren sie sich offensichtlich auch gewahr. Sie haben das ganze Spiel jetzt nämlich remastered. Wenn man sich jetzt die Gold-Fassung quasi kauft, bekommt man das remasterte Spiel auch nochmal mit. Das finde ich schon mal sehr nett. Da ist der Preis noch sehr okay, finde ich. Das konnte man auch schon früher spielen. Das ging ja schon auf Weihnachten. Und der zweite Teil ist jetzt endlich quasi raus und kann gespielt werden. Auch hoffentlich ohne Fanbrille ein wirklich gutes Spiel. Und gerade in dem Segment der Realtime-Strategiespiele gibt es momentan ja nicht so wirklich viel. Es fühlt sich so ein bisschen an wie gute alte Command & Conquer-Teile, das finde ich schon mal nicht so schlecht. Was das Spiel aber halt extrem auszeichnet und für mich alle Halo-Spiele extrem auszeichnet, es hat wirklich eine super Story und gerade für sowas ist das, glaube ich, sogar sehr, sehr selten, weil wofür Story in so einem Spiel? Ja?
Also nicht nur die Grafik ist top, auch die Story dahinter. Nicht nur ein Geballer.
Ganz genau, nee, Geballer sowieso nicht, das ist ja quasi so Einheiten ziehen halt auf der Karte und so, eben sehr ähnlich wie Age of Empires oder Command & Conquer früher. Mhm. Wir schlüpfen in die Rolle der Crew des Raumschiffs Spirit of Fire und erwachen 28 Jahre, nachdem quasi der Krieg losging, mehr oder minder, rund um den Fall of Reach für Fans, in ja, unserem Raumschiff auf irgendeinem Planeten. Und ja, dort gibt es halt natürlich auch Aliens, also halt die typischen Alien-Klassen, die wir aus den anderen Spielen schon kennen, diese fünf verschiedenen mehr oder minder. Und gegen die treten wir halt an und wollen uns halt den Planeten freikämpfen. Warum, wird nicht so ganz erklärt, aber ja, wir sind halt Soldaten, das ist unser Job, na meine Güte. Was das Spiel wirklich auszeichnet, und da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen, weil sonst verrate ich was, aber es hat einen unheimlich großen Twist und eine unheimlich große Änderung drinnen. Halo-Fans werden ja schon wissen, dass es so ein bisschen mehr in Richtung anderer Rassen und andere Systeme auch durchaus ging und wir mit diesen Aliens, die wir schon kennen, nicht ganz alleine draußen sind. Mehr mag ich jetzt auch nicht verraten. Ich habe auch noch nicht verraten, keine Sorge. Ihr könnt euch nicht denken, worum es geht, auch wenn ihr die größten Halo-Fans seid. Ich habe jedes Buch mehrfach gelesen, jedes Spiel zigfach gespielt. Ich sah es nicht kommen, sage ich mal ganz ehrlich. Allein für den Twist war das Spiel schon alles wert. Sehr, sehr viel Zwischengeschichte gibt es eben, die wird auch wunderschön cineastisch inszeniert und aufbereitet. Dafür liebe ich dieses Spiel schon mal auf jeden Fall. Komme aber zurück zum tatsächlichen Spiel. Auch das ist ganz gut. Wir haben 12 Missionen, die wir durchspielen können in 4 verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Was Microsoft ein bisschen vergessen hatte, haben sie wieder zurückgeholt. Wir können das auch im Koop miteinander spielen, quasi gegen unsere Gegner. Die Missionen sind sehr, sehr stark geskriptet, also halt sehr stark inszeniert braucht es natürlich auch, damit du diese Story transportieren kannst. Das ist aber eben auch sowas, was wir halt als Command & Conquer sehr, sehr stark kennen. Da war das ja auch so wahrscheinlich darum, diese Parallele, die sich mir so aufdrängte. Ich bin überhaupt kein großer Fan von Strategiespielen auf Konsolen. weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass Maus und Tastatur für solche Art von Spielen wesentlich besser sind. Und das sage ich als jemand, der überhaupt kein Problem hat, einen Shooter von der Konsole zu spielen. Aber so die letzte Bastion, wo ich glaube, dass der PC im Vorteil ist, ist halt wirklich so Realtime-Strategie. Ja? Und sie haben es überraschend gut geschafft, die Controllersteuerung für das Ganze wirklich gut anzupassen. Es fühlt sich jetzt nicht blöd an, unter Anführungsstrichen. Als alter Ligaspieler bin ich immer noch schneller mit einer Maus und einer Tastatur. Ich glaube, das ist aber ein Luxusproblem, wenn du halt extrem stark in solchen Spielen mal drinnen warst. Schöner, großer Vorteil davon, wenn ihr es euch für ein System kauft, kriegt es fürs andere auch dazu. Weil es ist ein Play-Anywhere-Titel.
Genau, das wollte ich einhaken. Das ist das Schöne dran. Man kann es nicht nur eben mit dem Controller spielen, sondern auch mit Tastatur und Maus. Oder und natürlich auch am Computer mit dem Controller.
Ganz genau. Und da muss ich Ihnen jetzt diesmal wirklich großes Lob aussprechen. Ich habe immer wieder mal kritisiert, dass das alles ein bisschen hakelig und schwierig ist, gerade so im Kontext von Forza damals. Da funktioniert es echt top. Also ich habe tatsächlich auf der Konsole das Spiel beendet, habe auf den Windows-PC gewechselt, das Spiel war da. Also ich konnte unmittelbar weiter spielen. Ne? Genau so haben wir uns das vorgestellt. Schön, dass sie doch noch Zeit hinein investiert haben. Offensichtlich klappt es jetzt endlich. Nette Sache, ja, wirklich gut. Was man vielleicht ein bisschen kritisieren kann an dem Spiel, und das habe ich vorher schon durchklingen lassen, 12 Missionen ist es nicht wirklich dicke viel. Spielzeittechnisch ist es relativ kurz. Es ist auch nicht wirklich besonders schwer, selbst wenn es 4 Schwierigkeitsgrade gibt. Da jetzt vielleicht doch so ein bisschen meine subjektive Brille eben als alter Strategiespieler, vielleicht ist es für andere Leute, die jetzt irgendwie nicht viel Zeit ihres Lebens in solche Spiele investiert haben, doch noch herausfordernd. Für mich war es nicht. Aber ja, trotz allem, es ist wirklich ein gut, schön geschriebenes, gut gespieltes Story, Kinofilm, wie auch immer. Auch für Leute, die jetzt gar nicht so tief im Halo-Universum drinnen sind, die Geschichte funktioniert auch so ganz alleine sehr, sehr gut. Der Twist ist, glaube ich, auch für Leute, die sich jetzt nicht ganz auskennen, auf jeden Fall da. Vielleicht jetzt nicht so groß wie für mich, aber trotz allem ist es total in Ordnung und wirklich gutes Spiel, technisch super umgesetzt. In dem Fall wieder wirklich Gratulation, so ihre Exklusivtitel kriegt Microsoft morgen wirklich gut hin nach dem großen Erfolg von Forza. Halo wird, glaube ich, auch einer, und was ich ganz groß toll finde, dass sie halt eben dieses Genre wieder ja, auferstehen lassen werden. Am Ende, da gibt es halt aktuell einfach wirklich nichts sonst. Ja.
Forza ist ein gutes Stichwort. Da rausche ich ja auch ein bisschen hin und her aktuell.
Ja, ich habe mir jetzt auch Horizon 3 noch geholt, und das ist so das Ausspannspiel mittlerweile. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne.
Ich habe erst 15 Minuten, wenn überhaupt, gespielt damit, aber es ist das gleiche Feeling, wie ich es damals bei Forza Horizon 2 hatte und auch beim Einer. Das ist einfach das Spiel, was ich spiele, wenn ich abschalten möchte und ein bisschen rumrasen hin und her. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf weitere. Und ich muss mir einen neuen Fernseher kaufen oder einen Beamer.
Wieso das?
Ja, ich habe noch ein 2009er Modell irgendwie, was ist das, Full HD, glaube ich, hat der, wenn es hochkommt. Der ist eh schon länger kaputt, dass so zwei Pixel rein sind, von oben nach unten dahin, immer in rosa. Und die neue Auflösung natürlich zu sehen, das möchte ich.
Okay, alles klar. Nee, das Problem, vor dem jetzt viele natürlich stehen, mehr oder minder. Ne? Und gerade in meinem Fall zum Beispiel, ja, 4K hätte ich zwar, schön. Aber die Pro bringt dann auch HDR. Ja, das habe ich natürlich nicht. Schade.
Genau, ich brauche dann eben UHD. Genau. Ja, mal schauen, weil jetzt habe ich endlich auch einen Blu-ray-Player.
Stimmt, klar. Und einen 4K-fähigen sogar noch dazu. Ne?
Eben genau, das meine ich. Ich habe einen 4K-fähigen Blu-ray-Player. Jetzt könnte ich ja mal den ein oder anderen Titel, der da rumliegt, auch mal anschauen. Macht Sinn. Und deshalb müsste natürlich die Wiedergabequelle dann das auch unterstützen, sonst macht es dann doch wieder weniger Sinn, denke ich doch.
Ja, schwierig. Man muss immer nachrüsten offensichtlich, selbst wenn es so Kleinigkeiten sind wie HDR, die sich halt dann echt auszahlen eigentlich. Oder?
Genau, aber nach so vielen Jahren kann man ja auch mal wieder nachrüsten. Irgendwie, irgendwo, denke ich. Muss man, oder wie auch immer. Von müssen zu Enttäuschung. Ich spiele ja Lego meistens gerne bei mir unten im Keller im Büro auf einem speziellen Lego-Tisch. Nächstens aber vielleicht dann auch auf der PlayStation oder besser gesagt auf der Xbox One.
Es ist Gott sei Dank nur eine kurze Enttäuschung. Lego Worlds wurde verschoben. Ich habe es in der letzten Folge angekündigt, dass wir das in der Folge schon besprechen werden können, weil es im Februar hätte erscheinen sollen. Pünktlich zum Valentinstag gab es dann die Info über die Verschiebung. Die ist allerdings nur sehr kurz. Am 7.3. ist es dann soweit, also in unserer nächsten Spielefolge, beziehungsweise wenn ihr das hört, sollte es ja schon veröffentlicht sein. Aber wir konnten es halt leider noch nicht testen. Schade. Auf das freue ich mich ganz schon recht groß. Ich bin jetzt nicht so ein großer Lego-Fan, aber die Lego-Spiele mag ich halt sehr gerne.
Lego ist ein schönes Thema. Wir gehen zurück auf die PlayStation 4. Auch exklusiv, oder?
Ja.
Horizon Zero Dawn. Was ist das für ein Spiel? Wir hatten es schon mehrfach in den News-Folgen. Erzähl mal ein bisschen. Jetzt hast du es ja fleißig ausprobiert.
Ja, das ist, glaube ich, so Sonys große Hoffnung für den im nächsten großen Exklusivtitel. Ich nehme es gleich mal vorweg. Die Hoffnung war absolut berechtigt. Ein sensationelles Spiel. Worum geht's? Wir schlüpfen in die Rolle von Aloy in einer sehr komischen Welt. Im Endeffekt sieht es so aus wie Steinzeit und es präsentiert sich auch alles so wie Steinzeit. Auf der anderen Seite laufen da irgendwie aber Roboter herum und so richtig Dinosaurier, aber die sind nicht lebend, also nicht echt, sondern halt Roboter.
Von Google?
Also, ich weiß nicht, ob das war, weil wir davor noch kurz davor darüber geredet hatten und irgendwie diesen Google-Roboter wieder fallen lassen, aber so manche Modelle kamen mir schon ein bisschen ähnlich vor, das kann ich jetzt nicht abstreiten.
In der Vorbereitung zum Spiel habe ich mir ein paar Trailer dazu angeschaut, also ein paar Ausschnitte und so. Und da habe ich immer wieder gedacht, ja, ich habe es doch gesagt, die Google-Roboter kommen und die machen dich fertig.
Ja, diese kleinen Hunde, da bin ich schon bei dir. Die sehen überraschend ähnlich. Ja.
Alles andere sind natürlich Weiterentwicklungen.
Zumindest hat nicht Google die Welt untergehen lassen, weil das wirklich Tolle an dem Spiel ist, dass es so ein bisschen doppelbödig ist, habe ich das Gefühl. Weil du siehst relativ... Es dauert so ein bisschen, bis du es erkennst, aber im Endeffekt, so, da dürfte schon irgendwie Zivilisation gegeben haben, die ist aber vielleicht irgendwie nicht mehr da. Warum? Wo sind wir? Sind wir auf der Erde? All diese Fragen erklärt das Ganze nicht so ganz, aber teilweise siehst du zum Beispiel, dass das kein Berg ist, also schon jetzt mehr oder minder, aber dass dieser Berg zum Beispiel wahrscheinlich ein eingestürztes Hochhaus ist. Spannend, bisschen mysteriös, wird aber nicht erklärt, also die Zivilisation, die da lebt, weiß nicht, warum das so ist, wie sie gerade lebt. Es ist halt so und das ist halt dann insofern auch in Ordnung. Ja.
Es kommt halt davon, weil Google alles ausgelagert hat, das Wissen, und dann wir nichts mehr im Hirn haben und dann kommen die Roboter und alles zerstört und ha, ich sehe schon den Zusammenhang. Google war schuld. Entschuldigung, sie dürfen weiter.
Wir spielen eben diese junge Eingeborene Aloy und die findet mehr oder minder in ihrer Jugend in einer Höhle eine, ja, so ein AR-Kit quasi. Heißt eine Technologie, mit der sie in der Lage ist, ein bisschen mehr zu können als all ihre Kollegen. Zum Beispiel Fußspuren zu erkennen, die Hologramme verstorbener Menschen zu erkennen, Laufwege von diesen Robotern vorkalkulieren zu können, auch die Schwachstellen dieser Roboter zu sehen. Und auf der anderen Seite sind wir unterwegs mit Pfeil und Bogen und Steinschleuder. Heißt, irgendwie rast ein riesengroßer Roboter an uns vorbei. Wir aktivieren total basic unsere VR-Brille, um dann zu sehen, wo der Roboter seinen Schwachpunkt hat und dann mit Pfeil und Bogen dort hineinzuschießen. Das klingt alles total krude und ist ähnlich wie in Far Cry Primer, und daran hat es mich auch natürlich sehr erinnert vom Setting her, total cool gemacht. Und diese Zukunft-Ding noch dazu ist wirklich super. Die Story ist gut. Die Aloy ist nicht nur einzigartig, weil sie dieses VR-Kit findet, sondern sind auch sonst nur so ein paar Kleinigkeiten dabei, über die ich jetzt nicht eingehen mag, weil das werdet ihr dann im Spiel erleben. Das mit dem VR-Kit ist sehr früh oder klingt auch schon im Vorspann mehr oder minder.
No Spoiler in dem Fall.
Ganz genau, no Spoiler. Fakt ist, die Story kommt, die Story trägt sich, das funktioniert. Dieses komische Setting, und ich war total skeptisch von dem Spiel und auch die ganzen Demos, die ich schon davor gesehen hatte im Laufe des letzten Jahres, habe ich mir gedacht, sieht nicht schlecht aus, aber ich weiß nicht so genau. Also jetzt, nachdem das Spiel da ist, nee, passt, Leute, 3 Daumen hoch, jetzt ganz ehrlich, toll gemacht, grafisch auch ein Leckerbissen in HDR auf einer PS4 Pro, ein Traum. Wie es auf der PS4 wird, weiß ich noch nicht, davor habe ich noch Angst, weil da werde ich es dann jetzt auch selber dann noch spielen müssen, dürfen können. Da halte ich mich mal noch zurück mit einem Fazit, aber auf der guten, großen Konsole, für die es auch gemacht wurde, ist es auf jeden Fall super. Das Balancing funktioniert unheimlich gut und da hatte ich die größte Angst vor dem Spiel eben, weil erklär mir mal, wie du gegen einen 10 Meter großen Roboter mit einem Pfeil und Bogen vorgehen magst, aber das haben sie einfach gut gelöst, das funktioniert. Du bist in einer riesengroßen Open World, die dann doch nicht so groß ist, was ich als Vorteil empfinde, weil es sich dadurch auch weiterhin trägt und du nicht irgendwie überfahren wirst komplett, was solche Spiele ja dann oft schaffen leider. Ja, sonst, was auch sehr schön ist, du hast eine unheimliche Progression quasi drinnen. Ja. Am Anfang geht es mit Pfeil und Bogen gegen die Roboter. Später kriegen wir dann die Möglichkeit, diese Roboter tatsächlich zu übernehmen und als Reittiere zu verwenden, zum Beispiel oder derlei Dinge, ohne jetzt auch wieder was groß zu verraten, weil das sehen wir schon in den Trailern. Da ist die Kurve sehr, sehr steil, unter Anführungsstrichen, aber du hast halt auch immer wieder neue Elemente.
Das heißt, der Roboter wurde geroutet.
Ganz richtig, ja. Also tatsächlich so in diese Richtung, ja.
Ja, siehst du, Google, ich wusste es doch.
War kein Sicherheitsupdate installiert, weil die liefern die Hersteller ja so spät nach aus.
Genau, Android.
Nein, aber es ist wirklich toll gemacht und das Spiel verändert sich dadurch immer wieder so grundlegend. Zuerst bist du halt wirklich wie ein Höhlenmensch, im wahrsten Sinne des Wortes, unterwegs und kannst halt gar nichts. Und dann lernst du die paar Kreaturen zu beherrschen und dann die paar Kreaturen und noch ein paar mehr Dinge und da will ich jetzt wirklich nicht spoilern, aber Fakt ist, dadurch hast du halt unheimliche Progression drinnen. Irgendwie kannst du dir dann gar nicht mehr vorstellen, wie du am Anfang dieses Spiel quasi spielen musstest, wenn sich das dann weiterentwickelt hat. Und auch so grafisch top, top, top. Auch noch sehr schön, damit hat es so ein bisschen Rollenspielelemente. Man hat so ein wirklich schönes Level-System drinnen und die Story ist auch extrem super. Ich habe es an einer anderen Stelle schon mal gesagt, das sage ich auch jetzt dazu. Wir sind recht viel alleine unterwegs, weil unsere junge Aloy natürlich gleich ganz am Anfang des Spiels, weil sie anders ist, ausgestoßen wird, mehr oder minder, oder sich halt vor allem auch als Sonderling auch die ganze Zeit schon fühlt, hat damit sogar so eine leicht zeitlose politische Aussage, finde ich, so ein bisschen, so eine gesellschaftskritische zumindest auf jeden Fall. Also jetzt ganz ehrlich, viel, viel mehr besser machen hätte man da aus meiner Sicht nicht können. Ich bin auch noch gespannt, wie lange sich's trägt. Das ist ein Thema, das sich heute ein bisschen durchzieht. Aber so die ersten 2-3 Spielstunden waren so ziemlich das Beste, was ich im ganzen letzten Jahr Kalender, also nicht Kalenderjahr, sondern wirklich in den letzten 12 Monaten gesehen habe. Da Hochachtung und ich war massiv skeptisch davor, in dem Fall aber nicht schlecht. Und das in einem Monat, wo Halo erschienen ist und Realtime-Strategie, wie wir vorher schon hatten, also das ist ja gleich die doppelte und dreifache Auszeichnung, definitiv das Spiel des Monats, wenn nicht ein extrem heißer Anwärter auf das Spiel des Jahres.
Wir werden sehen, Ende des Jahres, wie weit das es dann ist. Genau. Dann gehen wir über zu den mobilen Spieletests und somit auch dem ersten Game, was auch einen Artikel, also einen Testbericht auf dem pokipsi.ch Blog hat, zumindest bis zum Aufnahmezeitpunkt, logischerweise. Was haben wir da für ein Spiel? Fire Emblem Heroes.
Ja, die nächste große App von Nintendo, die dann am 2.2. final für iOS und Android erschienen ist. Android war irgendwie anscheinend eine Stunde oder zwei früher dran, damit kann man leben damit. Das Spiel, auf das mich am meisten gefreut hat, weil ich diese Fire Emblem-Reihe eigentlich sehr, sehr gerne mag. Das ist so mehr oder minder eine Rollenspielreihe mit so rundenbasierten Kämpfen. Und sie haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das wirklich gut zu transportieren, sage ich mal. Diese Kämpfe funktionieren ganz gut. Man hat auch unheimlich stark das Gefühl von Weiterentwicklung und alles. Das ist alles wirklich schön gemacht. Auf der anderen Seite frage ich mich so ein bisschen, für wen dieses Spiel ist, beziehungsweise auch für, ob sich es groß durchsetzen wird. Es ist extrem komplex, es ist extrem umfangreich, es ist ziemlich schwierig, wenn man es auf vollem Niveau spielen mag. So Bushaltestellen tauglich unter Anführungsstrichen, wie ich das immer nenne, ist es schon durchaus ein bisschen, weil die Kämpfe sind sehr kurz, aber das Ganze rundherum, das ganze Management dahinter ist extrem umfangreich. So oder so auf jeden Fall mal reingucken. Es ist ein Free-to-Play-Spiel. An die Bezahlschranke donnert man ähnlich wie in Pokémon Go nur relativ wenig. Ich habe zwar schon öfter so ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht sollte ich etwas kaufen. Ich habe es bisher aber noch nicht. Man kann es trotzdem noch gut spielen. Also das ist überhaupt kein Thema. Das ist okay. Ja, ich kann es empfehlen. Wer diese klassischen Taktik-Spiele, würde ich jetzt mal fast sagen, gerne mag, irgendwie, da gibt es auch Final Fantasy Tactics zum Beispiel, oder halt irgendwie, weiß ich was, Fallout Tactics und da und dort, da gab es ganz viel in diese Richtung, und Fire Emblem ist halt der große Klassiker, also es ist nicht ein großer Fire Emblem-Titel, wie man das auf dem 3S oder so bekommt heutzutage, und da gibt es einige gute auch, aber für so ein Gerät wirklich top. Was ich an dieser Stelle wieder kritisieren muss, und ich werde es, glaube ich, jetzt bald mal als Jingle einsprechen und dann nur mehr über das Soundboard wiedergeben per Taste, so à la Stefan Raab früher oder so.
Die Nippel.
Nintendo kann kein Online, auch da wieder haben sie es bewiesen. Die ersten 2 Tage war dieses Spiel einfach völlig unspielbar. Worauf man sich einlässt, musste man ja dank Pokémon Go eigentlich schon wissen. Trotz allem hat extrem gezickt. Ja, ist egal, im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heißt es bei uns ja immer. Schade finde ich es allemal, weil das halt natürlich auch von Anfang an wieder relativ schlechte Kritiken danach sich zog von vielen Leuten, auch teilweise von Fachpresse, wobei ich dann da das Fachpresse hiermit offiziell anzweifeln mag, weil Fakt ist, mit dem Spiel hat es halt nichts zu tun, es ist halt das Service dahinter, Schrott, das kann man auch sagen, das war auch so, haben sie relativ schnell in den Griff bekommen, meine Güte, dass das Spiel dann generell abgestraft wurde, auch sehr häufig, eben auch tatsächlich in ernstzunehmenden Medien und nicht nur seitens der Nutzer irgendwie in den Social Networks, fand ich sehr schade. Fakt ist, der Start war wieder extrem problematisch. Jetzt aber wirklich so eine Woche später rannte dann wirklich alles perfekt. Ich habe jetzt schon tagelang überhaupt keine Aussätze mehr gehabt. Ja, ist okay. Auch nervig, Stichwort kann kein Online, ein Konzern, der kein Online kann, der dann dauernd Spiele baut, die perma online sein müssen, ist natürlich sehr, sehr nervig. Gerade dadurch war das Spiel natürlich auch vor allem so unspielbar, weil sobald die irgendwann auch nur mal dazwischen der Server leicht abgeratzt ist oder irgendwie langsam erreichbar war, war das Spiel halt völlig weg, eben weil wieder Online-Zwang. Und in dem Fall sehe ich dafür keinen Grund und keine Ausrede und verstehe es nicht.
Tja, wir gehen von Nintendo und bleiben bei Nintendo. Pokémon Go, da gab es ja ein größeres Update. Wir hatten es schon in unseren normalen News-Folgen mit drin. Da kamen ein paar Viecher mehr mit dazu.
Ja, darum mag ich jetzt auch nur wirklich sehr kurz darauf eingehen. Mit dem Achim gemeinsam habe ich einen guten Partner im Pokémon Go-Spiel gefunden, der das wesentlich exzessiver spielt als ich, der Gamer hier quasi. Ja, was gab es? 80 neue Pokémon aus der zweiten Pokémon-Edition. Manche davon kennen wir vielleicht auch. So manche Bilder kamen mir zumindest bekannt vor. Ich war sehr überrascht, dass sie jetzt doch so schnell dieses Update rausgehauen haben. Man findet diese Monster an jeder Ecke und an jedem Ende. Ich hatte heute einen Pokestop, da waren 8 Viecher rundherum und alle 8 waren auch welche von den neuen. Man findet fast die alten nicht mehr. Das finde ich durchaus gut und spannend und das reizt natürlich die Leute wieder ein bisschen, dass sie wieder spielen und dass das Spiel wieder irgendwie genutzt wird. Finde ich sehr positiv auch da, aber wieder, ich glaube, wir werden das halt irgendwie die nicht tragende Folge nennen. Frage ich mich halt, wie lange es sich trägt. Ich glaube nur sehr kurz, weil du wirst halt die, weiß ich was, 40, 50 gängigen bald haben, die anderen wirst du wieder ewig suchen und nicht kriegen. Und sonst so irgendwie Features oder sowas gibt es halt irgendwie gar keine neuen. Es sind jetzt halt einfach nur mal neue Viecher da, das ist zwar nett. Ich habe jetzt auch schon irgendwie nach einer Woche relativ viele von denen. Ich war kurzfristig wieder ziemlich motiviert, wäre aber trotzdem nicht so gewesen, dass mich das Spiel auch nur eine Minute mehr vor die Haustür gezwungen hätte, motiviert hätte, als es das bisher hat. War am Anfang des Spiels schon so, mittlerweile nicht mehr. Auch 80 neue Pokémon haben es nicht geschafft. Bin gespannt. Man sieht jetzt aber trotzdem so auf der Straße wieder ein paar mehr Leute das spielen. Wie lange es sich trägt, ist halt die Frage. Ich glaube, da braucht es ein paar mehr Änderungen als nur sowas unter Anführungsstrichen. Trotz allem nett, dass sie es weiterentwickeln. Die Tiere sehen auch alle gut aus. Also die stecken da schon viel Arbeit und viel Aufwand hinein. Nette Sache. Funktioniert auch alles gut. Also da kann man nicht schimpfen. Da gab es auch keine neuen irgendwie groß abstürzenden Server oder sowas. Das haben sie jetzt im Griff, Gott sei Dank. Ja, nett wären halt irgendwie mehr. Ja, mal schauen. Mehr Features halt generell. Aber die Frage, ob das kommt.
Vielleicht kommt das in einem nächsten Update-Schritt. Wer weiß, da lässt sich Nintendo ja nicht in die Karten schauen. Der zweite Teil von The Book of Unwritten Tales, ein Point-and-Click-Spiel, da gibt es einen Testbericht auf dem pokipsi.ch-Blog. Wie war das?
Ich bin auch da vorweg zu schicken ein großer Fan von Point-and-Click-Adventures, allen voran Baphomets Fluch. Und ich finde es extrem toll, dass diese Spiele wieder ein bisschen revitalisiert wurden durch diese neuen Geräte, unter Anführungsstrichen. Ich meine, gibt es jetzt auch schon 7 Jahre, irgendwie durch Tablets, aber da spüren sich die wieder richtig gut an, auch wenn es irgendwie total alte Spiele sind. Und der erste Book of Unwritten Tales Teil, den fand ich schon sehr, sehr nett, weil es einfach wirklich toll umgesetzt ist. Einerseits A, grafisch, weil sich alles so für irgendwie 3D-Kulissen stattfindet. Davon ist sehr viel handgezeichnet, sehr viel wirklich schön inszeniert und aufgestellt und sieht wirklich toll aus. Und vor allem, weil auch im Deutschen die Sprecher so toll funktionieren. Du hast extrem bekannte Synchronsprecher dabei, allen voran Oliver Rohrbeck, den wir aus den 3 Fragezeichen kennen. Da ist schon viel Gutes und gerade für so ein Spiel gehört natürlich auch gute Sprachausgabe dazu. Jetzt gar nicht so, dass du sagst, den Sprecher kenne ich und die Stimme kenne ich. Das meine ich jetzt gar nicht so. Das ist ein Faktor, der bei mir selten wirklich funktioniert. Ich bin jetzt nicht der Typ, der schreit, Pixar-Film funktioniert so toll, weil den spricht Otto, sondern weil die Sprecher einfach gute Sprecher sind. Sowas wertet sich natürlich auch extrem auf, wenn das ein Profi einspricht. Das müsste jetzt nicht Oliver Rohrbeck sein, das kann von mir auch irgendeine Werbesprecherin sein, die sprechen kann tatsächlich gut. Aber gerade eben mit wirklich Granden aus dem Bereich wertet sich das noch stärker auf. Zweiter Teil jetzt auch auf iOS verfügbar. Letztes Jahr war er schon für PC und Mac verfügbar. spielen sich auf dem iPad wirklich super toll, wirklich gut gelungenes Spiel. Umfangmäßig sehr, sehr gut, was ich in dem Spiel extrem schätze. Es nimmt sich überhaupt nicht ernst, ganz im Gegenteil, das will extrem lustig sein, hat total viele Anspielungen, offensichtliche, wenn nicht so offensichtliche, auf ganz andere Fantasy-Dinge oder Zeichentrickfilme oder wie auch immer man das sehen will. Weiß ich was, gleich am Anfang geht es los mit einem störrischen fliegenden Teppich, Aladdin lässt grüßen. Das ist einfach unheimlich charmant und süß gemacht. Steuert sich im iPad auch gut. Gerade bei solchen Spielen kann man dann sehr viel in der Steuerung leider vermiesen. Haben sie gut geschafft, gut umgesetzt. Ja, wirklich 3 Daumen hoch für The Book of Unwritten Tales. Hat auch einen ganz guten Preis. Wer solche Spiele mag, einfach unbedingt mal reinschauen. Wirklich gut gelungen, tolle Umsetzung, sehr professionell, professionelle Sprecher, alles toll. Das habe ich wirklich durchgesuchtet in 3 Tagen, glaube ich, und vom Umfang her ist das gar nicht so klein. Ja.
Also eines muss ich noch einwerfen, bevor es da einen Nachtrag gibt. Otto ist DreamWorks, nix Pixar.
Ice Age ist DreamWorks?
Ice Age ist DreamWorks, das ist nicht von, jetzt hätte ich fast gesagt von Apple, von Pixar. Das ist andere Baustelle und total andere Geschichte, Storytelling und total anderes visuelles Erscheinungsbild. Also, auch wenn ich die DreamWorks Animationsfilme mag, die kommen nie und nimmer an Pixar ran.
Ich habe auf Ice Age angespielt und da war ja der große Tupfer damals Otto halt. Ne?
Da war es Otto, das ist korrekt, ja, genau. Aber eben.
Das hat für mich einfach nie funktioniert, weil ist mir doch egal.
Also, ich bin dann schon sehr stimmenaffin. Also, wenn ich da eine Stimme höre in einem Kinofilm, wo ich, da studiere ich teilweise eine Viertelstunde dran rum, zu wem das jetzt diese deutsche Synchronstimme gehört, sodass ich nachher wieder zurückspulen muss, um den Film wieder zu sehen, den ich eigentlich hätte schauen wollen.
Ja, das habe ich auch. Aber da ist es mir egal, ob das jetzt Otto ist oder nicht, sondern ob das der Sprecher von XY ist. Das hätte jetzt nicht Otto sein müssen unbedingt, das meine ich.
Nachdem ich Otto als dieses schlafende Dingsbumstier da mitbekommen habe, würde ich keinen anderen mehr wollen, glaube ich.
Na, jetzt auch nicht mehr, klar.
Vorher? Ja, schwierig. Ja, muss nicht sein, ja, genau. Dann hatten wir zu Ende des letzten Jahres noch ein Rennspiel im Programm, hier in der Spielefolgen. Dazu gab es jetzt oder gibt es ein Update. Gear Club nennt sich das Spielchen.
Genau, und das würde ich gerne so als kleines Follow-up nochmal rausbringen. Das war eben so ein Free-to-Play-Spiel, wo ich meinte, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich spiele es bis heute nach wie vor täglich. Und ich finde es immer so schön, wenn dann Entwickler da noch richtig Arbeit reinstecken. Gear Club Updates gab es immer wieder und da kann man halt irgendwie neue Strecken dazu und neue Autos und so, und das ist alles ganz nett. Und die haben jetzt plötzlich mir nichts, dir nichts ein Update veröffentlicht, mit dem eine ganze neue Rennart quasi dazukam. Plötzlich kann man nämlich Rallye fahren. Und die haben das ganze Spiel um einen eigenen neuen Rallye-Modus erweitert. Das spielt sich jetzt noch wesentlich arcadiger als vorher. Total lustig, total cool für jeden, der damals irgendwie vielleicht auf unsere Empfehlung hin in Gear Club hineingeschaut hat. Wie gesagt, es ist kostenlos. Ja. Auf jeden Fall nochmal unbedingt reinschauen, sofern ihr es in den letzten Wochen nicht habt. Diese Rallye-Geschichte finde ich total gelungen einerseits und andererseits finde ich es echt begeisternd, dass da der Entwickler quasi einfach nochmal was hineinsteckt, obwohl eben an und für sich so nicht notwendig ist, ein Free-to-Play-Spiel.
Das ist ja schön, umso schöner, dass er da noch was reinsteckt. Genau, würde ich auch so sagen. Dann gehen wir über in die letzte Kategorie der Spiele-Review-Folge und das ist der Ausblick auf den kommenden Monat. Du hast ja schon vor zu Beginn erwähnt, dass zwar die Nintendo Switch draußen ist, aber Aufnahmezyklus und so weiter haben wir natürlich noch keine Spiele mit drin. Nächsten Monat wird es soweit sein und somit ist sicherlich auch das eine oder andere Switch-Spiel mit drin jetzt.
Genau, wobei Nintendo uns natürlich einen Gefallen macht, unter Anführungsstrichen in dem Fall. Das Launch-Line-Up der Switch ist ja nicht so groß. Trotz allem, am 3.3. geht es los mit der Switch und gemeinsam damit kommt The Legend of Zelda Breath of the Wild, die groß erwartete endlich Zelda-Umsetzung für die Wii U und für die Switch. Dazu gibt es auch 1-2-Switch, das ist diese Party-Minispielsammlung, die sicher sehr nett wird, aber dass das ein Vollpreistitel ist, wird ein spannendes Thema werden. Am 7.3. kommt dann mal wieder ein richtig großer, dicker Shooter von Ubisoft. Ghost Recon Wildlands, bin ich schon sehr gespannt darauf. Auch die 3DS hat Nintendo nicht vergessen. Am 10.3. kommt Mario Sports Superstars. Ebenfalls am 10.3., auf das freue ich mich am allermeisten. Ich habe noch nicht weitergelesen. Das freue ich mich am zweitmeisten nächsten Monat. kommt Nier Automata, ein Spiel von Square Enix, ein großes Rollenspiel in der Zukunft, wirklich tolles Setting. Ich bin schon massiv gespannt, das endlich ausführlich spielen zu dürfen. Ich habe nur ganz kurze Dinge davon bisher gesehen und gespielt. Für VR wird es doch wieder ein bisschen spannender, das wurde ja lange verschoben. Star Trek Bridge Crew kommt, das ist quasi diese, ja, Star Trek, ich steuere jetzt mein Raumschiff-Simulation mit Freunden gemeinsam, eben in VR, das durfte ich schon allen spielen, das finde ich sehr nett, ich hoffe, dass das finale Spiel jetzt auch gut ist. Ja, und Ende des Monats ist für mich Weihnachten, am 23.03. erscheint endlich Mass Effect Andromeda. Ich bin ein riesen Mass Effect Fan und gerade was so meine Lieblingsserien betrifft, ist das Monat oder so quasi diese letzten 30 Tage dann extrem wichtig. Einerseits Halo wurde bedient, jetzt wird Mass Effect bedient, der Reboot der Reihe, es ist nicht der vierte Teil, sondern es spielt parallel zu den ersten drei Teilen in einer völlig anderen Galaxie, von einem losgelösten Stamm von Menschen quasi. Alles, was ich bisher dazu sah, bringt mich auch so weit, dass ich mich tatsächlich sehr, sehr darauf freue und ich war sehr, sehr, sehr kritisch, weil nach den wirklich guten ersten drei Teilen war ich nicht unbedingt erfreut, dass sie es fortgesetzt haben, muss ich gestehen. Mittlerweile sieht es mir so aus, als wäre es eine gute Entscheidung. Ich hoffe, es hält und ich hoffe, ich bin nicht enttäuscht. Insofern, ich werde mir an dem Tag, wo das Spiel erscheint, sogar frei nehmen. Das habe ich schon lange, lange, lange nicht mehr. Ich werde so warten, bis es kommt und einen Gleittag genießen, also nicht Urlaub extra nehmen, aber zumindest Zeitausgleich quasi. Und dann drei Tage im Stück Mass Effect und Andromeda durchsuchten und alle Smartphones, Social Media Dinge und sonstige was abdrehen. Auch gleich eine Ankündigung an dich, Martin. Ich bin dann mal drei Tage Urlaub.
Das finde ich gut. Dann habe ich Zeit, um mit deiner Frau die Vorstellungsrunde aufzunehmen.
Ja, mal sehen. Die hat bei den ersten drei Teilen überraschend viel gerne zugesehen, weil das natürlich sich so cineastisch auch präsentiert. Ne? Das kannst du auch ganz gut als Kinofilm zusehen quasi. Die freut sich auch schon, obwohl sie es nie spielen wird. Das Dreier hat, glaube ich, irgendwie mal 30 Minuten gespielt und gesagt, nee, ist mir zu komplex. Finde ich total legitim, aber so zum Zuschauen, da musste ich dann teilweise warten, bis sie nach Hause kommt, damit wir Mass Effect weiterspielen können. Was natürlich für eine Beziehung durchaus praktisch ist, wenn sich ein Spiel so präsentiert wiederum.
Ja. Definitiv, ja.
Kriege ich auch den großen Fernseher. Ja, ja, ja.
Das ist immer praktisch, genau. Ich würde sagen, wir haben noch etwas Kleines, bevor wir dann den Podcast oder weißt du, die Folge hier beschließen werden. Wir haben lange, oder weißt du, du hast vor allem lange daran gearbeitet. Es gibt auf dem Poughkeepsie.ch Blog, der GeekTalk-Podcast gehört ja ins Poughkeepsie-Network mit rein, und da haben wir eine kleine zusätzliche Serviceleistung, wenn man dem so sagen möchte. Wir haben jetzt eine Seite, die nennt sich poughkeepsie.ch/games. Wenn ihr da drauf klickt, in den Shownotes oder eben das selber im Browser eingibt, dann kommt ihr auf eine Spieleliste. Was ist das ganz genau, Jan?
Ja, ist so ein bisschen eine Idee, die auch im Zuge dieses Podcasts oder durch diesen Podcast entstanden ist. Natürlich ist da halt sehr viel Recherche dran. Was ist erschienen, was wird erscheinen, eben so im Zuge des Ausblicks. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, anders als früher, wo ich das bei vielen Konkurrenten immer wieder auch gesehen habe und bei großen Magazinen gesehen habe, es gibt keine so richtig vernünftigen Release-Listen mehr, also quasi die Listen, wo wirklich drinnen steht, das erscheint dann und dann, da und da. Und wir haben jetzt einfach selbst eine aufgebaut. Da ich sowieso immer recherchieren musste, sagte ich, ich bringe es gleich vernünftig in eine schöne Form in diese Liste hinein. Heißt, ihr könnt dort einsteigen und seht, was für Spiele geplant sind, bedeutet, was für ein Datum, also wann kommt es, für was für ein System kommt es, wer entwickelt es, wer ist der Publisher dahinter, sogar wer ist der Designer dahinter. Wir haben auch entsprechend die Trailer dazu alle verlinkt, sofern es welche gibt. Ich glaube, es gibt ein Spiel in der mittlerweile 90, 100 Einträge fassenden Liste, das keinen Trailer hat.
Constructure HD, genau.
Wir haben da die Testberichte gleich verlinkt, wenn wir welche dazu haben. Also einerseits mal eine gute Übersicht über das Angebot, das wir haben. Andererseits aber halt für euch vielleicht auch tatsächlich eine Möglichkeit, das vernünftig nachzusehen. Was uns da vor allem zu anderen abgrenzt, was ich bei anderen immer auch extrem kritisiert habe, wir haben da tatsächlich alles drinnen. Also jetzt nicht nur irgendwie, das ist unsere PS4-Liste, nee, eine Liste mit allem, die ist auch sortierbar. Auch Mobile-Spiele zum Beispiel. Wenn jetzt irgendwie ein Datum kommt für Fire Emblem, fand ich sowas nie in anderen Release-Listen anderer Magazine vielleicht oder so. Das hat mich immer so gestört, weil Spielen ist Spielen, egal wo. Ja. Wir haben alles auf einem Fleck und ich hoffe, ihr braucht das und könnt das brauchen und nutzt das. Insofern, ja, einfach mal reinschauen, wenn ihr mögt, nehmt eine riesengroße Sammlung an, was kommt denn noch alles so.
Genau, immer mehr vermischen sich ja auch Spiele mit Kinofilmen oder Filmen im Generellen und dazu natürlich passend, möchte ich auch gerade ankündigen, haben wir das Gleiche auch für die Filmgeschichten. Also wer gerne ins Kino geht, wir haben auch eine Filmliste 2017 mit aktuellen Filmen. Je nachdem wird es das Gleiche dann auch für DVDs, sprich DVD-Blu-ray-Erscheinungen geben. Das ist alles noch eine Frage der Zeit und des Budgets, also Zeitbudgets, was wir haben, drin. Da Filmtitel, Trailer, wenn es möglich ist oder welcher da ist, Review logischerweise, Genre, Regie, Schauspieler und Studio, wo das Ganze veröffentlicht wird. Und ganz wichtig, Kinostartdatum natürlich auch. Das war es eigentlich mit den Hinweisen. Ich bedanke mich vielmals, lieber Jan.
Ja, vielen Dank, lieber Martin. Vielen Dank, liebe Hörer. Zu den Hinweisen noch kurz. Ihr seht, wir versuchen, das hier tatsächlich weiterzuentwickeln. Sind aber da natürlich auch auf Feedback von euch angewiesen. Einerseits ist nicht nur zu den angekündigten Listen, sondern vielleicht auch durchaus gerne zu dem Podcast. Insofern meldet euch.
Wenn ihr was habt, gerne melden. Wir sind offen dafür. Genau. In diesem Sinne, wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.